NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Dezember 1920. Die Grundlage für den Internationalen Gerichtshof in Den Haag wird geschaffen.
Seit Jahren umgeht Japan das internationale Walfangverbot in der Antarktis mit dem Argument, die Meeressäuger würden für wissenschaftliche Zwecke getötet.
Weil sie von den fadenscheinigen Argumenten genug haben, verklagen Australien und Neuseeland Japan vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. 2014 gibt ihnen das Gericht recht.
The court concludes. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die speziellen Genehmigungen, die Japan zur Tötung von Walen erteilt hat, nicht der wissenschaftlichen Forschung dienen. Japan bedauert diese Entscheidung und ist tief enttäuscht, aber wie dem auch sei, als Staat, der die Regeln des internationalen Rechts respektiert und als verantwortungsvolles Mitglied der Weltgemeinschaft, wird Japan der Entscheidung des Gerichts Folge leisten.
Doch warum entscheidet eigentlich ein Gericht im niederländischen Den Haag über Dinge, die sich am anderen Ende der Welt ereignen?
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag ist ein Gericht, das Streitigkeiten zwischen Staaten entscheidet. Und das können Rechtsstreitigkeiten aller Art sein. Also Streitigkeiten des internationalen Rechts, die die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Staaten betreffen.
So Nils Petersen, Professor für Völkerrecht an der Universität Münster.
Grundsätzlich kann jeder Mitgliedstaat der Vereinten Nationen vor diesem Gericht klagen. Also Individuen können nicht klagen, nur Staaten können klagen.
Was passiert, wenn Staaten keinen gemeinsamen Streitschlichter haben, an den sie sich bei Unstimmigkeiten wenden können, zeigt die Geschichte zur Genüge.
Es gibt immer wieder Streitigkeiten zwischen Staaten. Und da brauchen wir eine neutrale Instanz, die diese Streitigkeiten entscheidet und die auch beide Parteien akzeptieren. Ansonsten hätten wir das Recht des Stärkeren. Oder wenn wir zwei ungefähr gleich starke Parteien haben, dann haben wir Konflikte, die über Jahrzehnte wären und die eigentlich beiden Parteien schaden.
Dass es auf Dauer billiger und sinnvoller sein könnte, Konflikte friedlich zu lösen, dämmert schließlich einigen Staaten. Es entstehen Schiedsgerichte.
Das ist so eine Entwicklung, die Ende des 18. Jahrhunderts so langsam begonnen hat und sich dann durch das 19. Jahrhundert hindurchgezogen hat. Bei Schiedsgerichten ist es so, dass zwei Staaten zusammenkommen und dann für einen bestimmten Fall Schiedsrichter bestimmen. Und das heißt, es gibt keine feste Gerichtsstruktur.
Ende des 19. Jahrhunderts wird die Welt von einem wahren Friedensfieber erfasst. Der russische Zar Nikolaus II. Regt ein internationales Treffen an, auf dem Regierungen aller Länder über Frieden und Abrüstung diskutieren sollen, um künftige Kriege zu verhindern. 1899 findet so die erste Friedenskonferenz in Den Haag statt. Auf Abrüstungsschritte kann man sich dort zwar nicht einigen, doch immerhin wird die Errichtung eines ständigen Schiedsgerichtshofs beschlossen.
Das heißt, erstmal haben wir eine gefestigte Struktur. Es gibt halt ein Sekretariat, das die Staaten quasi dabei unterstützt, Schiedsrichter zu finden, das Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, wo diese Schiedsverfahren ablaufen können. Aber es ist erstmal wieder nur ein Schiedsgerichtshof. Gericht ist eigentlich daher auch der falsche Ausdruck, wo wir für jeden einzelnen Fall neue Richter haben.
Ihre Heimat findet die internationale Anlaufstelle für Schiedsverfahren im Den Haager Friedenspalast, der im Zuge der allgemeinen Friedensbegeisterung Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wird, größtenteils finanziert vom US-Unternehmer Andrew Carnegie. Doch trotz Schiedsgericht und Haager Friedenskonferenzen beginnt ein Jahr nach der Fertigstellung des Friedenspalastes der Erste Weltkrieg. Ein Krieg, bei dem durch moderne Waffentechnik Millionen von Menschen ihr Leben verlieren. Um solche Schrecken in Zukunft zu verhindern, wird nach Ende des Kriegs der Völkerbund gegründet. Artikel 14 seiner Satzung lautet:
Der Völkerbundrat wird mit dem Entwurf eines Planes zur Errichtung eines ständigen internationalen Gerichtshofes betraut und hat den Plan, den Bundesmitgliedern zu unterbreiten. Dieser Gerichtshof befindet über alle ihm von den Parteien unterbreiteten internationalen Streitfragen. Er erstattet ferner gutachtliche Äußerungen über jede ihm vom Rate oder von der Bundesversammlung vorgelegte Streitfrage oder sonstige Angelegenheit.
Gerade durch die Leiden, die durch den Ersten Weltkrieg entstanden sind, hat man dann festgestellt, dass Schiedsgerichtsbarkeit allein nicht ausreicht. Und dann ist im Gründungsvertrag des Völkerbundes festgelegt worden, dass man auch eine ständige Gerichtsbarkeit entwickeln wollte, also ständig in Abgrenzung zur Schiedsgerichtsbarkeit, die für jeden individuellen Fall immer neue Richter bestimmt. Beim ständigen Gerichtshof haben wir dann eben eine Richterbank, die dann über Jahre hinweg konstant bestimmte Fälle entscheidet.
Am 13. Dezember 1920 ist es schließlich soweit. Die Versammlung des Völkerbunds in Genf verabschiedet das Statut für den ständigen internationalen Gerichtshof.
Das ist für die internationale Rechtsentwicklung von enormer Bedeutung, weil es vorher eben relativ schwierig war, Streitigkeiten nach rechtlichen Maßstäben zu entscheiden, weil Staaten natürlich dann immer ihre eigene Interpretation des jeweiligen Rechts haben. Also das hat quasi zur Verrechtlichung der internationalen Beziehungen sehr stark beigetragen.
1922 nimmt der ständige internationale Gerichtshof im Friedenspalast von Den Haag seine Arbeit auf. 11 Richter und 4 Hilfsrichter unterschiedlicher Nationen, für eine Amtsdauer von 9 Jahren gewählt vom Völkerbund, geben dort in den 1920er und 30er Jahren ihr Bestes, um Streitigkeiten zwischen Staaten einer friedlichen Lösung zuzuführen. Doch erneut bleibt das Hauptziel des Unternehmens unerreicht. Knapp 2 Jahrzehnte nach Gründung des Ständigen Internationalen Gerichtshofs beginnt 1939 erneut ein Weltkrieg.
Das Recht auf internationaler Ebene ist ein relativ fragiles Gebilde. Wenn wir bestimmte Akteure haben, die sich um das Recht nicht scheren, die sich auch um ihre Reputation bei anderen Staaten nicht scheren, die glauben, dass internationale Kooperation für sie nicht wichtig ist, dann gibt es relativ wenig, was internationale Gerichte hier machen können. Das heißt, man muss immer schauen, was sind eigentlich die Erwartungen? Große Kriege und Konflikte werden wahrscheinlich durch das Recht wenig verhindert werden können. Aber kleinere Konflikte, da kann das Recht durchaus hilfreich sein.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs löst sich der Völkerbund auf. An seine Stelle treten die Vereinten Nationen. Mit dem Ende des Völkerbunds geht auch das Ende des ständigen internationalen Gerichtshofs einher. Doch auch für ihn gibt es einen Nachfolger, und zwar an gleicher Stelle. Den IGH, den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der 1945 als Organ der Vereinten Nationen gegründet wird.
Ansonsten hat sich aber relativ wenig geändert. Also das Statut des Internationalen Gerichtshofs, dass Staaten, die den Vereinten Nationen beitreten, automatisch mitratifizieren, ist fast identisch mit dem Statut des Ständigen Internationalen Gerichtshofs. Auch der erste Präsident des Internationalen Gerichtshofs war der letzte Präsident des Ständigen Internationalen Gerichtshofs. Also das heißt, da gab es in der Praxis sehr viel Kontinuität.
Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag können alle Staaten der Welt klagen, wenn sie Mitglied der Vereinten Nationen sind oder wenn sie und der Staat, gegen den sie Klage erheben wollen, eine sogenannte Unterwerfungserklärung gegenüber dem IGH abgegeben haben. Die meisten der Fälle, die vor dem Gericht verhandelt werden, wirken für Nichtjuristen eher dröge.
Viele Sachen sind Grenzstreitigkeiten, also Landgrenzen und auch Seegrenzen, wo es um natürliche Ressourcen geht. Früher ging es um Fischereirechte, aber es geht auch um die Bodenschätze, die man dann aus dem Meeresboden holen kann, also beispielsweise Ölförderung etc. Und das hat auch strategische Bedeutung, militärische Bedeutung. Und deswegen sind solche Fälle, auch wenn sie erstmal relativ trocken scheinen mögen, doch von erheblicher wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung für die Staaten. Und wenn die friedlich beigelegt werden können, ist das deutlich besser, als wenn es da zu schwelenden oder sogar offenen Konflikten kommt.
Manchmal sind es jedoch auch bereits handfeste Streitigkeiten, in denen der Internationale Gerichtshof angerufen wird.
Die Gegner der nicaraguensischen Revolution haben sich mit offener US-amerikanischer Unterstützung zu einer regelrechten Armee zusammengeschlossen und im Februar von Honduras aus die Grenze überschritten.
Es gibt Überfälle paramilitärischer Einheiten und die Vereinigten Staaten sind offenbar in einem größeren Maße daran beteiligt, als bisher angenommen wurde.
In einem der bis heute berühmtesten Fälle des Internationalen Gerichtshofs klagte 1986 Nicaragua gegen die USA.
Die USA haben damals eine oppositionelle, bewaffnete Bewegung gegen die sozialistische Regierung in Nicaragua unterstützt. Und Nicaragua meinte, das würde gegen das Gewaltverbot verstoßen. Und der Internationale Gerichtshof hat Nicaragua hier im Wesentlichen recht gegeben. Was für großen Aufruhr in den USA gesorgt hat. Also die USA hatten vorher eine Unterwerfungserklärung abgegeben unter die Jurisdiktion des Internationalen Gerichtshofs. Die haben sie anschließend zurückgezogen. Auf der anderen Seite hat es die Legitimität des Internationalen Gerichtshofs aber gerade in Entwicklungsländern sehr gestärkt, weil man gesehen hat, dass der Internationale Gerichtshof eben nicht nur den großen mächtigen Staaten, sondern manchmal eben auch den kleineren Staaten Recht gibt.
Dass Staaten gegeneinander klagen können, statt sich zu bekriegen, ist im Vergleich zu früheren Jahrhunderten ein großer Fortschritt. Allerdings zeigt sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts, dass die internationale Gerichtsbarkeit eine Lücke aufweist, das Strafrecht. Wie soll es geahndet werden, wenn Militärs und Diktatoren gegen das Völkerstrafrecht verstoßen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder gar Völkermord begehen? Erst nach dem Ende des Kalten Kriegs wird auch hierfür eine gemeinsame Institution geschaffen. Der Internationale Strafgerichtshof. Da auch er seine Heimstatt in Den Haag hat, wird er nicht selten mit dem Internationalen Gerichtshof verwechselt. Dabei unterscheiden sich die beiden Gerichte deutlich voneinander. Der Internationale Strafgerichtshof ist kein Organ der Vereinten Nationen und bei ihm geht es auch nicht um Staaten.
Da geht es tatsächlich um strafrechtliche Fälle gegen Individuen, wo wir dann auch einen Staatsanwalt hätten, der Anklage erhebt. Und die Straftatbestände sind sowas wie Völkermord oder Veranlassen eines Angriffskrieges. Aber es geht nicht gegen Staaten, sondern immer gegen Einzelpersonen.
So schön es in der Theorie ist, dass sich die Weltgemeinschaft einer internationalen Gerichtsbarkeit unterwirft, so problematisch ist es in der Praxis. Denn ein Staat, der die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs gegen sich nicht anerkennt, hat keine großen Konsequenzen zu fürchten.
Also das Gericht kann seine Urteile nicht selber durchsetzen. Es gibt eine Vorschrift in der UN-Charta, wonach der Sicherheitsrat dann theoretisch Urteile des Internationalen Gerichtshofs durchsetzen kann. Aber es ist eben der Sicherheitsrat. Wir haben da 5 Vetomächte. Das heißt, bei hochpolitischen Streitigkeiten wird es meistens eine Vetomacht geben, die versucht, das zu verhindern. Und in der Praxis spielt das daher keine große Rolle.
Ebenso wie die USA dem Internationalen Gerichtshof nach der Nicaragua-Entscheidung die kalte Schulter zeigten, hatte auch Japans Absichtserklärung, dem Walfangurteil des IGH Folge zu leisten, keinen Bestand. Bereits ein Jahr nach dem Urteil stach die japanische Walfangflotte 2015 wieder in See.
Trotz internationaler Proteste haben japanische Walfänger Kurs Richtung Antarktis genommen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat im vergangenen Jahr entschieden, dass die Wissenschaft nur ein Vorwand für die kommerzielle Nutzung des Walfleischs sei. Daraufhin hatte Japan die Jagd für ein Jahr ausgesetzt.
Weil das Befolgen seiner Urteile letztlich allein eine Frage des guten Willens ist, halten einige den Internationalen Gerichtshof für einen zahnlosen Tiger. Trotzdem ist er immens wichtig, findet Völkerrechtler Nils Petersen.
Ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir nach Perfektion streben. Sondern die Frage ist immer, die Institutionen, die wir haben, stehen wir damit besser da, als wenn wir keine entsprechende Institution hätten. Es gibt viele Streitigkeiten, gerade die drögen Streitigkeiten, die durch den Internationalen Gerichtshof gelöst werden und wo sich in vielen Fällen die Parteien auch selbst daran halten. Und das kann dann in Einzelfällen mal passieren, dass Urteile durch die Staaten nicht umgesetzt werden. Aber wenn in einem Gutteil der Fälle trotzdem die Staaten sich daran halten, dann ist das immer noch eine wichtige Institution, die, glaube ich, einen wichtigen Beitrag zum Frieden in unserer Welt leistet.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an die Grundlage für den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, die heute vor 100 Jahren geschaffen wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.